Hallo und herzlich willkommen zur 158. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas.
Hi Manuel.
Doch bevor wir mit der Folge starten, wie immer noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts.
Werbung.
Die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann. Können wir da etwas empfehlen?
Genau das ist der Punkt. Und für den einfachen und sicheren Kauf eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin-App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, sodass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode BTCVerstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte?
Ja, da kommt nämlich unser zweiter Unterstützer ins Spiel, nämlich Shift Crypto. Mit deren Hardwallet Bitbox 02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreichen Support bei euren Fragen ist die Bitbox 02 für uns das perfekte Hardware-Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox 02 in der Bitcoin-Only-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt.
Werbung Ende.
Und noch ein kurzer Hinweis, der natürlich nicht fehlen darf. Einer 77, vielen, vielen Dank für deine großzügige Spende. Außerdem wurden wir leider in letzter Zeit wieder vermehrt darauf hingewiesen, dass ihr von Fake-Profilen mit unserem Namen bzw. scheinbar unserem Namen angeschrieben werdet. Weder Jonas noch ich werden euch jemals anschreiben und sagen, hey, es gibt einen neuen Coin, Bitcoin war gestern. Wir werden euch niemals nach eurem Geld fragen und wir werden euch niemals irgendwelche Investment-Empfehlungen geben. Also alle Nachrichten in diese Richtung bitte ignorieren und das entsprechende Profil melden. Heute eine besondere Folge. Es ist nämlich unser dritter Geburtstag und für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns nicht sehen, lohnt sich vielleicht auf YouTube kurz vorbeizuschauen, weil ich habe ein grandioses Geburtstagsgeschenk bekommen vom Jonas.
Ich ebenfalls.
Wir haben beide tolle Hüte auf und ich habe die obligatorische 3 im Hintergrund. Vielen, vielen Dank. Erstmal vorneweg. Vielen, vielen Dank, dass wir den Podcast jetzt schon 3 Jahre machen dürfen, dass wir ihn 3 Jahre machen können, dass ihr den Podcast so regelmäßig hört, uns wirklich super unterstützt, tolle Nachrichten schreibt, Anregungen schickt. Wahnsinn. Wir hätten das, wir haben es, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, aber es gilt dieses Jahr umso mehr, wo wir wieder ein Jahr älter sind. Wir hätten das wirklich niemals für möglich gehalten, dass wir den Podcast auf dem Niveau über die Dauer erhalten können, dass wir das machen können. Das ist mehr ist mittlerweile als ein Hobby. Das ist einfach, es ist unfassbar und vielen, wirklich vielen, vielen, vielen Dank dafür. Natürlich nicht nur an die Zuhörer, sondern auch an die Gäste, die mitmachen in dem Podcast, die wir anschreiben können, an die Leute, die wir kennenlernen dürfen, an die Entwicklung, die wir selbst machen konnten, machen durften. Das ist wirklich sensationell und ja, vielen, vielen Dank.
Da kann ich mich wirklich nur anschließen, also auch von meiner Seite vielen Dank und wie du sagst, für mich fühlt es sich nicht an wie 3 Jahre, irgendwie ist es gefühlt wie gestern und dass wir jeden Sonntag eine neue Folge rausgebracht haben, finde ich so im Nachhinein irgendwie verrückt, aber irgendwie auch genial, dass wir nach 3 Jahren immer noch hier sind und auch von mir vielen Dank an vor allem alle Hörer und Hörerinnen und jetzt auch bei YouTube zuschauen, alle, die uns eine Nachricht geschickt haben, wie du gemeint hattest, die meisten Folgen langsam kommen auch einfach auf Ideen, die ihr per E-Mail, per Twitter, wie auch immer uns zuschickt, zu sagen, ey, das wäre doch mal ein cooles Thema oder da habe ich eine Frage und daraus bauen wir meistens eine Folge. Und auch alle, die den Podcast irgendwie weiterempfehlen, vor allem alle, die uns auf den Meetups, auf den Konferenzen mal angesprochen haben, so, ey, ich habe euren Podcast gehört von Anfang an oder ihr habt uns ein bisschen Bitcoin ein bisschen näher gebracht. Und das finde ich so genial, dass wir da doch einigen Menschen, glaube ich, jetzt weiterhelfen konnten, so ein bisschen Bitcoin besser zu verstehen und unseren Beitrag leisten können, zu sagen, okay, Bitcoin ist nicht das, was ihr vielleicht in Medien hört, sondern Bitcoin könnte viel, viel mehr sein. Und das finde ich immer noch grandios. Und auch natürlich jetzt alle, die irgendwelche Spenden schicken, die uns über Value for Value hören, etc. Einfach richtig, richtig, richtig cool. Und wie du gesagt hast, auch vor allem die Gäste, die wir kennenlernen durften, wo ich vorher gedacht habe, naja, wieso sollte diese Person jemals mit uns reden? Und jetzt dürfen wir mit den Menschen sprechen und wir dürfen denen Fragen stellen, die wir selbst auch haben. Und das ist immer noch, ja, es ist immer noch eigentlich völlig unglaublich, dass wir da hingekommen sind, wo wir sind. Aber wir wollen natürlich weitermachen, weil jetzt geht's gefühlt erst richtig los mit dem ganzen Thema.
Ja, genau. Es geht gefühlt tatsächlich erst richtig los. Wir kommen ja auch noch gleich drauf zu sprechen. Vielleicht umreißen wir mal kurz, um was es gehen wird in dieser irgendwo Spezialgeburtstagsfolge. Jonas und ich haben uns unabhängig voneinander jeweils 3 Folgen rausgesucht aus der Vergangenheit, die uns besonders gut gefallen haben, und auch noch Folgen rausgesucht aus der Vergangenheit, die uns etwas weniger gut gefallen haben oder wo wir sagen würden, das würden wir heute vielleicht anders machen. Und außerdem haben wir, meine ich, das letzte Jahr auch schon gemacht oder haben schon mal anklingen lassen, so ein bisschen Selbstreflexion dahingehend, wie sich unser Standpunkt gegenüber Bitcoin verändert hat oder wie sich unsere Sichtweise auf Bitcoin verändert hat. Darüber wollen wir reden, wird also ein bisschen freier, ein bisschen lockerer, ist ja schließlich Geburtstag.
Wir lernen heute mal nichts. Heute lernen wir endlich mal nichts.
Heute wird nichts gelernt oder vielleicht ein bisschen weniger als sonst, genau. Du hast im Vorfeld des Gesprächs gemeint, du hast ein paar Zahlen, die du noch nennen möchtest.
Ja, ich habe mir nicht mal angeschaut, was denn so letzten 3 Jahre passiert ist, weil wir eigentlich hier über Zahlen ganz, ganz selten sprechen. Also wir haben jetzt wirklich 157 Folgen aufgenommen, also jeden Sonntag haben wir es durchgezogen. Auch nicht gedacht, dass wir das mal ohne Pause irgendwie hinkriegen, auch wenn wir im Urlaub waren, wenn wir mal krank waren, wenn halt Stress da waren. Wir haben es immer irgendwie doch noch geschafft, auch wenn es teilweise in letzter Sekunde war, eine Folge aufzunehmen. Ich erinnere mich auch die Folge, glaube ich, als wir nach El Salvador geflogen sind. Glaube ich, Donnerstag sind wir abgeflogen, Mittwochs haben wir noch aufgenommen, im Flugzeug geschnitten. Du hast im Flugzeug Kontrolle gehört. Also das war dann, wir haben es dann irgendwie doch geschafft. Wir hatten, wenn ich es richtig gezählt habe, bis jetzt 64 Gäste. Mehrere waren doppelt auch da. Ich glaube, der Julian von Relay und der Marc Steiner haben, glaube ich, aktuell den Highscore mit 4 Rekord. Auftritten.
Ja, ja.
Genau. Wir haben knapp 1,7 Millionen Wiedergaben, / Downloads in der Audioversion, was immer noch komplett verrückt ist, dass das so ist. Vor allem, wenn wir am Anfang gedacht haben, bei der ersten Folge, hoffentlich hören uns 2 Leute zu. Und jetzt sind das solche Zahlen, die einfach nur völlig aus dieser Welt sind.
Ja.
Und ich habe es durchgerechnet, es sind über 137 Stunden, wenn wir uns alle hören würden. Das wären über knappe 5 Tage und 17 Stunden. Und das wundert mich so verrückt, wenn dann doch noch Menschen schreiben, die sagen, ey, ich bin jetzt bei Folge 110, ich habe die letzten 3 Wochen alle Folgen durchgehört. Dann weiß man, was das heißt. Und das finde ich immer noch so genial, dass da einige von Anfang an durchhören und das mitmachen. Und und deswegen finde ich das als kleine Übersicht mal krass, wie klein wir angefangen haben und wo wir jetzt hingekommen sind. Und nicht, dass wir irgendwie abheben wollen deswegen. Schlussendlich ist auch nur eine Zahl und es sind auch nur Menschen, in Anführungszeichen, die uns ansprechen, mit denen wir schreiben können. Und das macht einfach richtig Spaß, da so viele Menschen irgendwie Bitcoin auch näher bringen zu können. Und das habe ich mir mal die Tage mal angeguckt gehabt und habe gedacht, wow, das ist richtig cool. Und deshalb macht das auch so tierisch Spaß, dass sich da was bewegt.
Ja, ist Wahnsinn, wenn man es halt mal auf einen längeren Zeitstrahl sich irgendwie anschaut. Weil wenn du jetzt von heute auf gestern guckst oder die Woche davor oder einen Monat davor, dann hält sich die Veränderung in Grenzen. Aber wenn man wirklich mal, auch wie bei Bitcoin im Endeffekt, wenn man auszoomt, ist wirklich einfach unfassbar, wie viel Menschen eben den Podcast hören. Und auch das, was du sagst, das macht mich wirklich jedes Mal sprachlos, wenn jemand schreibt, hey, ich habe den Podcast entdeckt vor 3 Wochen. Und bin jetzt bei Folge X irgendwas Dreistelliges. Und das ist einfach Wahnsinn, wie schnell die Leute da teilweise durchrasen. Ist irre und freut mich wirklich unfassbar.
Ja, dann fangen wir doch einfach an, nachdem wir den ganzen Lobsagungen wollen wir trotzdem weitermachen. Und diesmal schauen wir darauf, wie haben wir den Podcast letzten 3 Jahre gesehen. Deswegen willst du vielleicht mit deiner Nummer 1 deiner Top 3 Podcast-Episoden anfangen. Ich bin ehrlich gesagt tierisch gespannt, was du rausgesucht hast.
Ja, geht mir ähnlich. Normalerweise tauschen wir uns immer im Vorfeld ein bisschen aus, wohin die Reise geht. Wir sprechen so grob die Folge mal im Vorfeld, aber wirklich, wir wissen überhaupt nichts vom anderen. Also ich fange einfach mal an. Eine Folge, die mir zu meiner Überraschung besonders gut gefallen hat, ist Folge 2. Also nicht die erste Folge, sondern wirklich Folge 2, die heißt, was ist Bitcoin? Wirklich, ich habe lange damit gehadert, soll ich sie mir nochmal anhören oder nicht, weil aus meiner Erinnerung raus gefallen mir die alten Folgen insgesamt nicht so gut. Aber ich habe mir gedacht, komm, die wird ja auch sehr häufig nach wie vor geklickt. Vielleicht liegt es auch an dem Titel, was ist Bitcoin? Jedenfalls finde ich das im Nachhinein relativ gelungen, weil wir haben nur ein Zeitfenster von 30 Minuten. Ich meine, 25, 30 Minuten hatten wir. Und wir haben über relativ viele Dinge gesprochen. Ich würde sagen, auf einem Niveau gesprochen, dass du wirklich mitkommst, wenn du null Bezug zu Bitcoin hast, außer dass du halt Bitcoin irgendwo in Google oder in irgendeine Suchleiste eben eintippst. Wir haben über Satoshi Nakamoto gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was ist ein dezentrales Netzwerk. Wir haben Transaktionen besprochen, wir haben besprochen, ist Bitcoin begrenzt, kann man die Begrenztheit aufheben. Wir haben über Hacking gesprochen. Also kann man Bitcoin hacken, kann man die Börsen hacken. Also wir haben da wirklich sehr viel abgehandelt in den 30 Minuten. Und ich fand, wie gesagt, den Tiefgang sehr gelungen. Jetzt rückblickend hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, ich wollte die Folge gar nicht mehr anhören, weil ich hatte sie nicht so im Kopf, wie ich es jetzt wahrgenommen habe. Und dafür, dass wir nur 30 Minuten Zeit hatten, war das eben ganz gut. Also ich würde sagen, eine relativ gute Dosis für Leute, die null Bezug dazu haben.
Vor allem muss ja auch beachten, dass es wirklich unsere zweite Folge war, die wir jemals aufgenommen haben. Und am Anfang muss man auch sagen, wir waren auch ziemlich nervös, also ich auf jeden Fall. Das heißt, das muss man auch noch mit reinrechnen. Und ich habe es mir auch nochmal angehört, wenn ich ehrlich bin. Und, aber sie kommt nicht in meine Top 3 vor, Achtung. Und aber ich fand es trotzdem irgendwie, es ist interessant, im Nachhinein nochmal zu schauen, wie man damals auch Bitcoin erklärt hat zum Beispiel. Und ich wette, dass wir es jetzt anders machen würden ein bisschen. Andere Beispiele, andere Analogien. Aber wie du sagst, ich glaube, dass gerade so eine halbe Stunde überhaupt mal so einen kurzen Abriss zu zeigen, was denn Bitcoin ist und warum es begrenzt ist, wie du es gesagt hast, ist, glaube ich, für viele schon ein richtig guter Anfang, weil ich so viele Menschen spreche, die ich dann frage, wie viel Bitcoin gibt es denn eigentlich? Und die meisten, ich würde mal sagen, 99% können wir nicht sagen, dass es überhaupt begrenzt ist. Und dass man diese kleinen Sachen schon mal raus hat, das haben wir, glaube ich, in der Folge 2 ganz gut geschafft. Und deswegen, wie du ja gesagt hast, ist, glaube ich, habe ich gerade eben vergessen, ist auch die meistgehörte Folge von uns immer noch. Und weil dann viele doch bei dem Namen einfach hängen bleiben und wahrscheinlich vom Anfang an anfangen, um dann von unten zu starten nach oben. Und ja, coole Wahl auf jeden Fall.
Ja, also die absolute Begrenztheit, die Tatsache, dass es eben Untereinheiten gibt, wie viele Untereinheiten gibt es. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, ob man die auch einzeln kaufen kann, aber es ergibt sich eben aus dem Gespräch, dass es nicht nur Bitcoin gibt, sondern eben auch Satoshi. Und das ist was, wie du sagst, wenn du dich mit Leuten unterhältst, so aus dem privaten Umfeld, aus dem Nicht-Bitcoin-Umfeld. Das sind einfach Sachen, da sagen wir, hey, das muss sich langsam rumgesprochen haben, aber es ist einfach nicht so. Und da haben wir, finde ich, relativ viel von diesen Eckpfeilern in relativ kurzer Zeit eben angesprochen. Das fand ich jetzt eben wieder erwartend ganz gelungen.
Sehr gut.
Wie ist denn bei dir? Was hast du so für eine Folge?
Ich habe 3 etwas andere Folgen, glaube ich, als du. Schauen wir mal. Also die erste Folge, die ich rausnehmen würde, war eine nicht mal mit Bitcoin-Bezug. Mhm. Was ich auch sehr spannend fand. Ich war das nämlich die mit dem Oliver Spitzer, dem Emotionsforscher. Mhm. Episode 122.
Ja, die waren
zwei mit ihm. Okay. 122 werden. Einmal hatte ich noch eine alleine, als du nicht dabei warst damals. Und die zweite war dann eben Thema Inflation, Multikrise. Wie gehen wir damit um und Bitcoin eine Lösung ist. Und ich habe es mir nochmal angehört und das war so mittig, kurz nach dem Inflationsthema kam dann er auf, dann war der Ukraine-Krieg da, es war so nach der Corona-Pandemie und er hatte darüber gesprochen, welche Auswirkungen denn so Geld auf das Thema Gesellschaft, auf uns Menschen hat, wie wir Entscheidungen treffen und gerade auch wie diese vielen Krisen, deswegen auch dieses Wort Multikrise, was er so häufig benutzt hat, Corona, Krieg, Inflation, was das denn auf uns auch selbst macht. Also welche Auswirkungen das auf unser Leben hat und unsere Entscheidungen. Und das fand ich sehr spannend, wie er darüber gesprochen hat, dass wir teilweise diese einzelnen Auswirkungen gar nicht direkt spüren. Also das Thema Krieg spüren wir in Deutschland erstmals nicht direkt, weil der ist nicht bei uns direkt vor der Haustür. Inflation hat man damals sogar eher aus den Medien nur gekannt. Man hat klar gemerkt, die Butter wird teurer, die Lebensmittel werden teurer, aber die meisten hat es nicht direkt betroffen. Und genauso das Thema Corona, das war irgendwie da, aber nicht so richtig. Und er meinte halt eben, dadurch, dass wir immer solche Krisen hatten, auf die wir aber nicht richtig rauskommen, und das ist für uns Menschen der Psyche richtig, richtig schwer, damit umzugehen. Und das fand ich so spannend. Und dann hat er noch einen Satz gesagt, oder zwei besser gesagt, dieses Thema mit diesem Klimathema auch, was dazukommt nochmal, dass wir gerade so ein bisschen vorgestellt bekommen, dass wir bitte doch uns zurückhalten auf Dinge, die wir nicht machen sollten. Und gerade damals, als noch das Thema mit dem Gas und dem Strom und den Energiepreisen so hoch war, als er gemeint hatte, wenn ich Stress habe, dann gehe ich doch gerne warm duschen oder lege mich in die Badewanne. Aber die Badewanne, die warm ist, wurde mir damals so dargestellt, dass ich gleich wiederum, ja, dass ich was Böses tue.
Ja.
Und dann hast du etwas in dem, etwas, was dir gut tut, ist automatisch was Schlechtes. Und das fand ich echt krass, das nochmal zu hören. Und wie er das dargestellt hat, wie gesagt, das hat mit Bitcoin relativ wenig zu tun, aber einfach diese Tatsache, was es bedeutet, diese Krisen zu haben, die wir auch im Geldbereich haben und welche Auswirkungen das wirklich so auf unser alltägliches Leben hat, auch wenn wir vielleicht gar nicht so richtig darüber nachdenken im Alltag.
Ja, die beiden Folgen fand ich auch sehr gut. Lustigerweise musste ich letzte Woche auch nochmal an, ich weiß nicht, ob es die erste oder die zweite Folge war, denken, weil er untersucht ja unter anderem Jugendliche und wie sich eben so das aktuelle Umfeld auf die Psyche auswirkt. Und er hat irgendwie gemeint, dass wir den Spruch sicherlich kennen, ich kann ihn jetzt nicht im O-Ton wiedergeben, aber sinngemäß irgendwie harte Zeiten formen harte Menschen sorgen für weiche Zeiten und diese weichen Zeiten sorgen wieder für weiche Menschen. Ich glaube, im O-Ton ist es irgendwie mit Männern, aber das ist ja egal, also geht ja um die Menschen selbst. Und ich weiß nicht wieso, irgendwo habe ich den Spruch letzte Woche wieder gehört und habe dann angefangen darüber nachzudenken, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Ich habe auch da immer noch kein Ergebnis für mich persönlich gefunden, aber ich habe irgendwie seine Aussage dazu im Kopf, wie er meinte, das ist doch krass. Also wenn eine ganze Generation so denkt und sagt, ich muss hart sein, jetzt kommt die Krise, ich muss hart sein, dann muss ich irgendwie auch dran denken an die beiden Folgen. Also waren bei mir auch sehr weit oben, ja.
Sehr gut, ja. Ich fand auch noch, dass gerade im Bitcoin-Bezug hat er, glaube ich, in der ersten Folge noch mit reingenommen, zu sagen, dass viele, die sich mit Bitcoin beschäftigen, Bitcoin so als Lösung sehen, um gerade solche Krisen zu lösen, Inflationsthema. Aber das Problem ist halt, mit Bitcoin kannst du nicht heizen. Das fand ich auch von ihm eine Aussage, weil du kannst von mir aus 18 Bitcoin haben, aber die bringen dir in diesem Moment nicht möglich viel mehr, sondern du müsstest theoretisch verkaufen, um dann zum Beispiel Essen zu kaufen oder Holz zu kaufen oder Gas, was auch immer, was du zum Heizen brauchst. Das fand ich auch sehr interessant, wenn man sich sagt, okay, Bitcoin, wenn ich habe Bitcoin, da passiert mir nichts. Ja, auf der finanziellen Seite vielleicht schon, aber im realen Leben bringt dir das halt in dem Moment auch nicht mehr viel. Und was er dann auch gesagt hat und was wir ja auch in El Salvador so erfahren haben, dieser Punkt mit, wenn du kein Geld übrig hast am Ende des Monats, dann bringt dir Bitcoin auch nichts, weil du Bitcoin nicht kaufen kannst, weil wenn du keine 100 Euro am Ende des Monats übrig hast, dann kaufe ich keine Bitcoin damit. Und auch selbst wenn ich 100 Euro übrig habe, überlege ich mir 10-mal, ob ich Bitcoin damit kaufe, wenn ich vor allem es auch nicht verstehe. Und das fand ich so spannend, diese Aussage mit, ja, eure Probleme werden gelöst, wenn ihr Bitcoin kauft. Nein, das ist hundertprozentig falsch. Und das fand ich aus seiner Sicht, weil er hat sich mit Bitcoin beschäftigt, aber jetzt nicht so aktiv, fand ich sehr schön, auch da mal den Blick von außen da drauf zu werfen, um einfach zu merken, hey, man lebt in dem Bitcoin-Thema dann doch relativ schnell in so einer Blase.
Ja, er meint ja noch irgendwie, dass die Leute, die eben, wie du sagst, 18 Bitcoin haben und halt, also ihm ging es ja darum, wenn ich unendlich viel Bitcoin habe und sehr wenig Euro, dass ich dann irgendwann feststelle, hoppla, diese anderen Krisen, die außerhalb meiner Bitcoin-Sphäre sind, außerhalb meiner Sphäre, wovon ich eben ausgehe, dass Bitcoin alles löst, strahlt auf einmal da doch rein, weil ich, wie gesagt, die Heizung aufdrehen muss, weil vielleicht das Gas knapp wird, so hat er es ja gemeint, fand ich auch, auf jeden Fall sehr hörenswert, beide.
Wir werden auf jeden Fall beide Folgen verlinken. Da kann man hundertprozentig reinhören. Das ist echt richtig, fand ich richtig interessant und kam auch sehr gut an bei vielen und werden wir verlinken. Und deshalb Nummer 2 bei dir.
Nummer 2 bei mir war Episode 70. Hat auch nichts mit Bitcoin zu tun. Das war die Folge mit dem Dr. Ulrich Rousseau über die Geschichte des Geldes. der Direktor des Museums der Bundesbank und da habt ihr euch eben unterhalten über die Geschichte des Geldes und er hat dann ganz interessanten Satz gesagt, habe ich mir rausgeschrieben, er auf seinen Führungen meint, dass er seinen Hörern immer sagt, Zitat, wir als Zentralbank drücken ihnen buntes bedrucktes Papier in die Hand und sagen, das ist Geld und sie müssen das glauben und solange sie das glauben, funktioniert das. In dem Moment, wo sie aufhören daran zu glauben, hört das auf zu funktionieren. Und das fand ich irgendwo einen sehr starken Satz von jemand, der eben in dem Fiat-System zu Hause ist. Und ihr habt ja auch darüber gesprochen, Geld ist Tauschmittel, Recheneinheit, Wertspeicher. Aber dann kam eben auch sehr deutlich raus, ohne Vertrauen geht nichts, geht absolut nichts. Und das so zu hören von jemand, der eben nicht in dem Bitcoin-Kosmos unterwegs ist, fand ich echt eine starke Aussage.
Ja, aber hört man, glaube ich, in letzter Zeit häufiger. Also ich habe es auch zwei, drei, was von der EZB oder von der Fed, jemand in den USA, der auch gesagt hat, das geht halt am Ende doch einfach nur um das Vertrauen. Und dieses Vertrauen müssen sie ja, oder müssen sie, in Anführungszeichen sie, muss die Zentralbank oder eben die Menschen, die das kontrollieren, eben ja aufrechterhalten, weil sonst, sie wissen ja ganz genau, wenn das Vertrauen in Euro oder in US-Dollar nicht mehr da ist, dann fällt es halt zusammen. Aber wie du sagst, ja, wenn das jemand so wie er sagt, ist natürlich echt spannend. Und die Folge war echt auch irgendwie interessant, weil er zum Beispiel auch nichts von Bitcoin wusste, oder was heißt wusste, sie haben, glaube ich, er hat auch, glaube ich, erzählt, dass sie teilweise so eine Sonderausstellung hatten oder dass irgendwelche Gäste auch danach fragen. Und im Nachgespräch mit ihm hatte ich auch ein bisschen mit ihm darüber gesprochen. Er hatte genau die gleichen Einwände wie immer. Volatil, es kann man ja vermehren. Also dieses klassische Thema, wenn man sich damit nur eigentlich bis jetzt null beschäftigt hat. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, jemanden, der wirklich, wie du sagst, so mitten in dem System drinsteckt, wie er das Ganze sieht und was sie darstellen. Und dass, wenn sie es darstellen, doch irgendwie am Ende doch an eine Grenze kommen, wo es dann rauskommt, das Geld, was sie ausgeben, ist irgendwie doch kein richtiges Geld mehr dann. Weil es diese klassischen Eigenschaften gar nicht mehr so richtig erfüllen kann. Und das finde ich auch echt spannend.
Ja, da wurdet ihr euch ja nicht ganz einig, aber habt das gut gelöst gehabt. Ich fand auch, kam dann am Ende der Folge noch durch interessant irgendwo zu hören, was so seine Vorbehalte gegenüber Bitcoin sind. Und da hat er ja gesagt, wer weiß denn, ob nicht irgendjemand doch aus der Kiste springt und sagt, hey, ich kann jetzt doch noch ein Bitcoin mehr machen. Das zeigt halt einfach, dass er da sich noch nicht intensiv zu dem Zeitpunkt damit befasst hat im Endeffekt. Aber ist auch gar nicht schlimm, meiner Auffassung nach. Weil das, was er gesagt hat, die Folge bleibt ja trotzdem super hörenswert. Aber zeigt halt, aus welcher Richtung oder mit welcher Brille die Leute eben auf Bitcoin schauen, die nichts damit am Hut haben.
Wobei dann finde ich, wenn ich ganz ehrlich bin, also ich gebe dir voll recht, die Folge war ja auch neutral, die war ja mit Bitcoin, hat es ganz, ganz am Ende ein bisschen was zu tun gehabt. Aber dann finde ich es nicht nur bei ihm schwer, dann finde ich, es wäre viel schöner, wenn die Menschen sagen würden, hey, Bitcoin kenne ich vom Hören, aber ich weiß nicht genug darüber, aber ich habe Fragen dazu. Und nicht dieses darzustellen, also man kann ja sagen, ich weiß nicht, ob man Bitcoin vermehren kann, ob man mehr als 21 Millionen machen kann, oder ich sage, ja, da kann doch bestimmt jemand kommen, der mehr Bitcoin erstellt. Das sind zwei unterschiedliche Sichtweisen und das finde ich ein bisschen, es hat auch was mit, von mir aus auch mit Respekt, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Einfach zu sagen, ich weiß es nicht und dann ist es auch gut. Und dann ist man auch raus aus der Affäre, anstatt immer irgendwie zu sagen, ha, das wird noch nicht funktionieren, so in der Art. Und nicht, jetzt ist kein Angriff gegen ihn und das war echt cool, überhaupt, dass er dabei ist. Fand ich damals, als ich ihn angeschrieben hatte, auch echt spannend, dass dazu die Antwort kam, natürlich, klar, der Direktor ist dabei, da helfen wir gerne aus. Was ja irgendwie auch wieder ein schönes Zeichen ist, weil sonst hätte er auch sagen definitiv können, was, Bitcoin, Podcast, boah, juckt mich null. Und deswegen hat auch echt Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Auch mal eine andere Sicht zu sehen, wie das halt eben außerhalb dieser ganzen Bitcoin-Blase funktioniert.
Ja, ja. Er hat noch zwei andere Sachen gesagt, die fand ich auch sehr interessant. Da ging es dann noch um Papiergeld und er hat gemeint, Papiergeld wurde im Endeffekt zweimal erfunden. Einmal im asiatischen Raum in China. Da war es wohl so, hat er gemeint, dass die Chinesen eben keine Münzen hatten, die den entsprechenden Wert hatten. Und für die war der Sprung zum Papiergeld dann irgendwie relativ banal. Und in Europa hat man sich halt viel schwerer getan. Und den Kontrast mal zu sehen, ich kenne halt nur die Entstehung des Geldes, wie wir sie eben beleuchten in der Bitcoin-Welt. Und da fand ich das gut, dass er da noch so ein bisschen frischen Wind irgendwie reingebracht hat, dass es auch Teile der Welt gab, wo eben nicht gedecktes Geld normal war. Und ja, habe ich so in der Deutlichkeit bis zur Folge 70 nicht gehört.
Ja. Jetzt finde ich auch das Schöne daran, dass wir ja versuchen, auch mehrere Folgen, auch mit dem Michael damals im Goldstandard, was wir gemacht hatten, oder mit dem Frank Stocker über die Inflation, Hyperinflation 1923, dass man ein bisschen so außerhalb guckt, Thema, was ist Geld, was ist schon passiert, wo geht's hin, weil dann, ich glaube, daraus kann man richtig viel lernen, auch in Bezug auf Bitcoin, auch wenn es natürlich von so ein externer Effekt dann ist, so ein passives, aber das macht doch echt Spaß, sich darüber mal Gedanken drüber zu machen, was denn schon war und was dann vielleicht kommen kann.
Was war deine zweite Folge? Deine
Top 2? Wir springen wieder rein in die Bitcoin-Blase. Nummer 102.
Okay, was war 102?
Mit Nico Jilch.
Ah.
Wird Bitcoin die neue Weltreservewährung?
Ja, die war auch sehr schön.
Ja, das war nämlich, wie gesagt, 102, wird Bitcoin die neue Weltreservewährung? Und da hatten wir Nico, das war kurz nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und als dann die ersten Sanktionen von den USA und Europa eben da waren, dass sie die Staatsanleihen oder die Staatsreserven Russlands eingefroren hatten. Und wir haben uns überlegt, können wir darüber sprechen, was können wir darüber machen? Und dann ging es irgendwie darum, naja, welche Rolle spielt denn Bitcoin und was hat denn so eine Weltreservewährung überhaupt auf sich? Weil man immer von diesem Wort in den Medien gehört hat, Dollar als Weltreservewährung. Und da fand ich es sehr spannend zu sehen, und da hat Nico das sehr, sehr cool dargestellt, glaube ich, welche Zukunft denn der Dollar hat. Also wo kommt der Dollar her? Warum ist der Dollar eigentlich so stark? Warum nutzen wir den Dollar eigentlich so als Weltreservewährung? Weil die Weltreservewährung, was ist es überhaupt? Was passiert da? Und vor allem, wo geht es mit dem Weltreservewährung-Thema beim Dollar hin? Ist es eigentlich gut? Hat es Vorteile? Hat es Nachteile? Und dann fand ich zwei Punkte sehr spannend, dass er gesagt hatte, dass die Staaten ja derzeit jetzt irgendwie auf dem gleichen Weg sind, wie wir Menschen selbst, auch Privatpersonen und Unternehmen, die genau die gleichen Probleme haben. Denn wenn ich irgendwo einen Wert habe, ich muss den irgendwo hinlegen. Und bei den Staaten war es eben so, ich lege es zum Beispiel zu den USA, da habe ich das in Staatsreserven, in Staatsanleihen. Wenn aber ich etwas mache, was der USA nicht gefällt, dann kann die USA relativ schnell sagen, so, das Ding ist eingefroren. Das ist genau das Gleiche, wenn du jetzt dein Geld auf der Girokonto legst oder bei PayPal lässt auf irgendeiner Plattform und du irgendwas tust, was denen mit der AGB nicht passt, dann können die dir auch dein Geld einfrieren. Also es ist nicht deins. Und das ist ziemlich egal, ob du eine Einzelperson bist, ein Unternehmen bist oder ein Staat bist. Und das fand ich so spannend, dass das Ganze auf ganz, ganz großer Ebene auch funktioniert. Und dass jetzt die Staaten eben dann anfangen müssen und sagen, ist das eigentlich so cool, meine Staatsreserven in den USA zu halten? Auch wenn das gerade meine Verbündeten, meine Freunde sind? Weil man weiß ja nie, was passiert. Und das fand ich so richtig spannend, als er das so dargestellt hatte. Und eben, welche Rolle da Bitcoin spielen könnte, weil du Bitcoin eben besser selber halten kannst. Und der zweite Punkt war noch, wenn man so einfach drüber spricht, ja, das globale Geldsystem kann man ja umwerfen. Das kann man ja irgendwie ändern. Und wir hatten darüber gesprochen, wie groß dieses globale Geldsystem eigentlich ist, was das bedeutet, was da dranhängt. Und wenn man das umwerfen würde, er hat es, glaube ich, gesagt, wenn man sich vorstellt, was in der EZB eigentlich in Frankfurt so passiert, wer da drin steht. Und er hat ja gemeint, die stehen über dem Recht, hat er gesagt. Da kann nicht mal eine Polizei ran, die zahlen keine Steuern. Was es bedeuten würde, dieses System, diesen Apparat umzuwerfen, dass es das nicht mehr geben würde, das wäre verrückt. Und deswegen, da habe ich dann gedacht, ja, man spricht immer so leicht, dass man gerne das System ablösen würde, aber welche Auswirkungen das insgesamt hätte, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und deshalb fand ich die Folge sehr schön, weil man auch mal ein bisschen mehr sieht, diese Grundlagensystem verstehen zu lernen, was es denn bedeutet, dass wenn Bitcoin groß werden sollte, was es überhaupt bedeuten würde für uns alle, und vor allem weltweit, Industrie, Politik, was auch immer.
Ja, da habe ich irgendwie auch ein Zitat von ihm im Kopf. Ich meine, das war in der Folge, da haben wir ihm eben die Frage gestellt, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, was das denn heißen würde oder was das denn heißt, dass Staaten jetzt sehen, hoppla, mein Geld im Ausland kann ja einfach eingefroren werden. Da hat er dann gemeint, und jetzt wird's crazy. Und da hat er angefangen loszulegen. War wirklich super interessante Folge. Ja, war bei mir auch relativ weit oben, definitiv, weil die echt, war cool. Also man hat viel gelernt, aber es war nicht trocken oder so. Also war ein perfekter Mix aus irgendwie Spaß und Ernsthaftigkeit für mich.
Und er sagt, ist mir gerade auch eingefallen, dass es als der Moment, als die USA den Russland die Staatsreserven eingefroren hat und gesagt hat, nein, geht nicht mehr, dass es Umbruchpunkt in der Geschichte sein wird, auf den wir wahrscheinlich in 10, 20, 30, 40 Jahren zurückschauen werden, weil das viel jetzt verändern könnte, weil eben jetzt Staaten plötzlich auf dieses Thema anders draufschauen werden und ihre Entscheidungen anders treffen werden. Und natürlich auch asiatische Länder wie China, Afrika, die werden natürlich auch jetzt Entscheidungen in die Richtung treffen, weil sie merken, ups, die USA kann das tun. Und das fand ich auch interessant, dass jetzt, also 2022, war es im April, war ja die Folge, dass das möglicherweise irgendwann so ein Zeitpunkt gewesen sein könnte, wo man dann sagt, wow, da ging's los. Was auch immer das heißt dann. Was auch immer das dann heißt. Ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, Nummer 3 bei dir.
Nummer 3 bei mir, ist auch eine Bitcoin-Folge. wir kommen auch bei mir zurück. 139, ob Bitcoin einen inneren Wert hat oder einen intrinsischen Wert. Fand ich auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich sie gut fand wegen dem Inhalt, den wir, oder ob ich sie nur gut fand wegen dem, was wir gesagt haben, oder auch wegen der Vorbereitung. Weil ich fand, das Thema war gar nicht so einfach. In der Vorbereitung, also sich das ganze Thema mal zu erschließen, erstmal, was ist überhaupt wert, sich darüber Gedanken zu machen, weil das sagt man einfach so plakativ, das ist X wert oder so und so viel Euro wert oder diese Bezifferung von Wert, die macht man ganz selbstverständlich, aber eigentlich meint man häufig den Preis und einfach mal zu gucken, Was ist denn eigentlich Wert? Wo kommt das her? Wie kann man Wert klassifizieren? Wie, in welche Rubriken kann man das einteilen? Wir haben ja dann gesprochen über subjektiven Wert und objektiven Wert. Gibt es inneren Wert? Gibt es intrinsischen Wert? Ist es das Gleiche? Ja, also da haben wir unterschiedliche Rubriken aufgemacht. Wir haben noch gesprochen über Tauschwert und Gebrauchswert, meine ich. Also es waren unterschiedliche Facetten vom Begriff Wert, über die wir gesprochen haben. Und das irgendwie zu strukturieren, fand ich im Vorfeld gar nicht so einfach. Und ich fand die Folge dann aber insgesamt ganz gut. Vor allem haben wir zuerst über Wert gesprochen, dann über das Wort intrinsisch, was das eigentlich heißt, wo das herkommt. Und es dann noch bezogen oder übertragen auf Bitcoin. Und die Folge hat mir eben in der Vorbereitung viel Spaß gemacht, aber dann auch die Aufnahme selbst.
Ja, ich fand die Folge auch sehr schön, weil das immer so ein Wort ist, was so einfach genutzt wird, innerer Wert. Und dann mal das mal genauer anzuschauen, wie du sagst, in der Vorbereitung, das macht ja am meisten Spaß, auch selber mal sich mehr reinzugraben, mal hinzusetzen, was bedeutet das überhaupt. Ja, das war echt cool. Und ich finde auch gerade diese Folgen so spannend mit, das haben wir ja mehrere gehabt schon, bei denen wir einfach so Begriffe, Mythen, Gerüchte, die irgendwo immer so rumschwirren, mal genauer anschauen. Und meistens merkt man, irgendwie passt das gar nicht ganz so zusammen und es ist gar nicht so einfach dargestellt, wie man das immer ja schreibt oder liest. Und da fand ich richtig krass, diese Abstufung zwischen, die einen sagen, Bitcoin hat keinen inneren Wert, dann muss man gucken, was ist überhaupt ein innerer Wert? Also gibt es dieses Wort innerer Wert überhaupt? Und dann guckt man schauen, braucht Bitcoin überhaupt inneren Wert? Weil dann hast du dann so drei Abstufungen. Und dann gibt es ja die, und die Einschriften haben wir auch bekommen, die sagen, sowas wie einen inneren Wert gibt es ja gar nicht. Da gibt es ja ökonomische Richtungen, die sagen, dass es so ist. Das Problem ist aber, die Mainstream-Medien oder wenn man so ein bisschen sich in den Medien auch bewegt und auch schaut und auch Thema Aktien schaut, da findest du das Wort inneren Wert immer wieder. Das heißt, also ich finde es dann sehr cool oder sehr wichtig, dass man trotzdem, obwohl man vielleicht sagt, diesen inneren Wert gibt es eigentlich gar nicht, aber anscheinend nutzen es halt so verdammt viele. Das heißt, man muss ihn ja mit reinnehmen, weil sonst klammerst du so viele aus. Und deswegen fand ich das in der Folge auch so wichtig, dass wir da so ein bisschen aufgeschlüsselt haben, dass es eigentlich keinen inneren Wert gibt, aber innerer Wert wird als Definition bei den Aktien, bei Unternehmensbewertungen ja trotzdem genommen. Also das Wort gibt es ja trotzdem. Und ja, fand ich auch eine sehr, sehr coole Folge. Also hat auch echt Spaß gemacht.
Sehr gut. Was war deine nächste und letzte der liebsten Folgen? Übrigens cool, dass wir noch keine Überschneidung haben.
Ja, fand ich auch gut. Wir werden jetzt auch keine haben. Ich habe nämlich 131.
Okay, nah dran. Was war 31, ja. 131?
Ist Bitcoin antifragil?
Ah ja. Mhm.
Ja. Das war sogar die Folge, die wir kurz vor El Salvador aufgenommen hatten. Ja. Glaube ich sogar, bevor geflogen sind. Also war auch noch verrückter. Und fand ich, haben auch wir zwei gemacht und fand ich in der Hinsicht ganz interessant, weil es auf diesem Buch von Nassim Taleb basiert, Antifragilität. Und wir haben ja darüber gesprochen gehabt, wie denn Systeme, Netzwerke funktionieren. Was denn überhaupt antifragil heißt, was ist denn fragil, was heißt resilient. Dann haben wir die Vor- und Nachteile dargestellt und zu schauen eben, wo Gefahren liegen. Und fand ich irgendwie interessant, weil das auch nicht direkt was mit Bitcoin zu tun hat, nicht in der Praxis so richtig, sondern eher, man lernt so ein bisschen die Basics und die Grundlagen, worauf Bitcoin eigentlich als Netzwerk basiert und was dann daraus entstehen kann. Und das finde ich so spannend, weil man liest immer nur, Bitcoin fällt runter oder da ist eine Börse gehackt worden, FTX ist pleite. Aber was hat das wirklich mit dem Netzwerk zu tun? Eigentlich nichts. Und wenn man dann mal genauer hinschaut, wenn irgendwas passiert, dann kann Bitcoin nur besser werden dadurch, weil dann plötzlich Hersteller kommen, die sagen, die bauen neue Wallets, sie haben neue Plattformen, die irgendwie sicherer sind, weil die Menschen jetzt plötzlich doch immer ihre Bitcoins selbst halten wollen. Das heißt also, Bitcoin wird dadurch durch diese Angriffe nicht schlechter und wird poröser, sondern immer stärker und stärker und stärker. Und da kommt dieses Antifragilitätsthema ja her. Und deswegen finde ich auch, wir hatten ja häufig die Aussage getroffen, wenn der Preis runterfällt, schau dir an, was ist mit Bitcoin passiert. Sind noch alle 10 Minuten im Block da? Kann ich meine Bitcoin noch schicken? Hat irgendeiner Bitcoin angegriffen? Ist Bitcoin irgendwie nicht mehr dezentral? Wenn es nicht so ist, dann ist doch nichts passiert. Und sondern dann ist einfach nur der Preis hat auf irgendwas reagiert und aber das Netzwerk selbst funktioniert immer noch. Und das fand ich so bei der Folge so interessant, da mal genauer hinzuschauen, einfach mal so eine Beruhigung reinzubringen, sagen, hey, guck mal, dieses Netzwerk ist krass. Und vor allem zu schauen, dass viele immer Bitcoin so als Trading-Ding sehen, aber dahinter steckt so viel mehr und das sehen die wenigsten.
Ja, fand ich auch eine gute Folge. An der Stelle nochmal vielen Dank. Das war die eine Folge vor El Salvador, genau. Und ich bin auch umgezogen kurz davor.
Stimmt,
Das war nämlich die Folge, die du ja praktisch allein vorbereitet hast. Ich habe da eher nur Fragen gestellt. Fand ich auch spannend. Und das Coole, und das zeigt sich halt immer mehr, das Coole für mich an Bitcoin ist neben allem, was Bitcoin unmittelbar eben bringt, eben genau das, was du jetzt gesagt hast, dass es eben noch so viel drumherum gibt. Die Folgen, die wir jetzt angerissen haben, die an sich nichts mit Bitcoin zu tun haben. Aber auch die Folge, die du jetzt gerade genannt hast, die natürlich was mit Bitcoin zu tun haben, aber nicht so viel wie jetzt das Halving zum Beispiel oder so. Aber natürlich ist es wichtig für Bitcoin, sich auch darüber Gedanken zu machen. Oder anders gesagt, ohne Bitcoin hätten wir uns darüber wahrscheinlich keine Gedanken gemacht. Was heißt Antifragilität? Hätten wir uns sehr sicher nicht mit auseinandergesetzt. Und das begeistert mich am meisten an der ganzen Thematik, dass das halt so unfassbar breit gestreut ist. Gestern hat mich eine Kollegin gefragt, habt ihr nicht langsam irgendwie auserzählt mit fast 160 Folgen? Und in Leipzig saß du ja auf der Bühne und Chris hat gemeint, immer noch nicht verstanden oder wie. Also, und es ist einfach, also immer noch nicht verstanden, obwohl wir so eine hohe Folgenanzahl haben. Und es ist einfach, also das fasziniert mich einfach, dass man immer tiefer graben kann und auch immer breiter gehen kann. Weil sowohl in Tiefe als auch Breite ist Bitcoin unfassbar vielschichtig und das ist sehr, also mega, mega interessant für mich.
Finde ich vielleicht auch im Nachhinein der letzten 3 Jahre das fast das Schönste, dass wir selber so viel selber dazulernen durften.
Ja.
Also weil wir einerseits darüber reden und andererseits, was ich das Genialste finde, die Menschen einladen können, die sich damit aktiv beschäftigen, weil sie etwas entwickeln, weil sie das Unternehmen gebaut haben. Also genau die, die das tagtäglich machen, dürfen wir befragen und wir dürfen die Fragen auch aussuchen, was wir stellen wollen. Und dadurch können wir halt richtig viel lernen und dadurch macht es richtig tierisch Spaß.
Ja, das ist auch wirklich, also ich habe es schon 100-mal gesagt, das ist unfassbar, in welcher Position wir mittlerweile sind, dass wir echt das Privileg haben, Leute anzuschreiben, die mega tief in einem Thema drin sind und sie sagen, ja, sie kommen gern und wir können die Fragen direkt loswerden. Teilweise müsstest du, ich weiß nicht, 2, 3 Bücher lesen, um dir alle Fragen zu einem Thema zu erschließen. Aber wenn du einen Experte hast auf dem Gebiet und dir fehlen halt so 1, 2 Informationen, um dass das Wissen rund wird in dem Bereich, dann ist halt viel einfacher, einfach jemand zu fragen. Und ich habe immer ein bisschen zumindest die Hoffnung, dass die Fragen, die wir stellen, auch die Fragen sind, die vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin hat und wir dann auch eben an der Stelle einen Mehrwert durch unsere Fragen für eben die Zuhörerschaft haben. Und das, ja, macht mir große Freude und ich hoffe, dass es noch lang so weitergeht.
Ja, einer der Gäste von einer Folge, die ich dann gleich anspreche, bei der kritischen oder eben ein bisschen negativ in Anführungszeichen, hat nämlich damals gesagt, wir haben einen riesen Cheatcode erschaffen.
Wir für uns, meinst du?
Dadurch, dass wir für uns, weil wir die Leute fragen können und gleichzeitig können unsere Hörer mitlernen. Und das fand ich eine schöne Aussage.
Ich glaube, ich weiß, wer es war, aber ich bin gespannt.
Ja, dann fang doch nun an mal mit deiner ersten, die du etwas, ich sag mal, kritischer, anders, wie auch immer, sehen würdest im Nachhinein. Ich meine, weil es war ja nicht immer alles, es war alles toll, alle Folgen waren richtig gut, glaube ich, aber irgendwas war ja trotzdem im Nachhinein, wo du sagst, das könnte man vielleicht anders machen.
Ja, also wie gesagt, ich fand Folge 2 sehr gut. Lustigerweise fand ich die Folge, die unmittelbar davor kam, sehr schlecht. Also die würde ich heute anders machen. Folge 1 gefällt mir nach wie vor nicht so gut.
Dann müssen sie neu aufnehmen.
müssen wir sie neu aufnehmen, genau. Sehr schlecht ist vielleicht auch ein bisschen hartes Urteil. Wir haben ja zu Bitcoin selbst gar nichts gesagt. Aber in der Art, wie wir den Podcast aufgemacht haben, wie wir uns vorgestellt haben, wie wir uns angesprochen haben, das hat irgendwie, ich weiß nicht, rückwirkend wirft es, finde ich, ein schlechteres Licht auf die kommenden Folgen, als es müsste. Die Folge ist okay, aber rückwirkend würde ich sie eben anders machen. Das ist aber sinnbildlich meine zweite schlechtere Folge spielt da ein bisschen mit rein. Für allgemein die früheren Folgen insgesamt, finde ich. Wir konnten technisch natürlich nicht das Equipment haben, was wir jetzt haben. Ich fand auch, die Audioqualität war immer durchaus brauchbar. Wir waren ja auch wirklich von Tag 1 bemüht, dass es so ist. Aber man hört halt trotzdem einen Unterschied. Es ist, wenn du Kopfhörer drin hast, ich bin da auch empfindlich, ich weiß, aber das ist wirklich ein sehr großer Unterschied. Ich weiß auch, dass jetzt noch Luft nach oben ist, keine Frage. Aber so jetzt auf dem Niveau bin ich sehr zufrieden. Und jetzt eben, wenn ich die aktuellen Folgen höre und dann die ersten anhöre, ist es eben, was die Tontechnik, die Tonqualität angeht, eben doch ein bisschen schlechter. Was mich auch gestört hat, ist, dass wir uns nicht im Vorfeld darüber Gedanken gemacht haben, wie wir so einfache Sachen wie zum Beispiel das Intro machen. Wir haben am Anfang immer so grob war das schon so, wie es heute ist. Aber das war nicht so greifbar. Nicht so, dass man weiß, okay, jetzt kommt halt dieser Satz, der ja auch einen gewissen Wiedererkennungswert bietet. Das hatten wir einfach nicht. Sowas, das fällt mir halt jetzt im Nachhinein auf. Und dann auch Sachen wie die Artikulation zum Beispiel, wie wir miteinander reden. Gerade jetzt zum Beispiel, du nickst und stimmst mir zu. Wir haben die ganze Zeit, und das stört mich einfach, wenn ich zuhöre. In dem Gespräch live ist es natürlich wichtig, dass man dem Gesprächspartner ein Feedback gibt, aber das reicht halt auch visuell. Und wenn du es nicht rausnimmst dann im Nachhinein, dann ist das irgendwie einfach was immer irgendwie störend ist oder störend wirkt, auf mich zumindest. Andere sagen vielleicht, es wirkt dann dynamischer, lebhafter, authentischer, aber auf mich wirkt es eben etwas störend und ist aber natürlich der Nervosität geschuldet gewesen. Ja, wir haben meiner Auffassung nach etwas zu viele Lacher gehabt und haben etwas zu wenig, also es hat nicht so selbstbewusst gewirkt einfach. Und das lernt man mit der Zeit. Deshalb würde ich uns da, wenn ich zurückreißen könnte, auch gar nicht irgendwie das vorwerfen wollen. Aber das ist halt ein Unterschied. Und wie gesagt, Folge 1 im Endeffekt sinnbildlich für die anderen Folgen. Genau. Noch einen anderen Punkt hebe ich mir für die dann dritte Folge auf. Ah ja, eins wollte ich noch sagen. Wir haben angekündigt und da haben wir im Endeffekt unser Wort gebrochen. Wir wollen es nicht zu ausschweifend machen, wir wollen nur 15 bis 30 Minuten reden. Dann haben wir gesagt, eine Stunde ist zu lange, wir wollen niemand erschlagen. Und du meintest dann noch, ja, wer eine Stunde Zeit nehmen, ist auch sehr schwierig. Und jetzt reden wir regelmäßig über eine Stunde. Klar, das hat sich weiterentwickelt, aber wenn du siehst, was wir alles in Folge 2 besprochen haben, in einer halben Stunde, sieht man ja, okay, wir haben auch in 30 Minuten relativ viel untergebracht. Und das ist einfach was, finde ich, ein bisschen schade. Aber das sind halt Erfahrungswerte, die man natürlich vor 3 Jahren noch nicht hatte. Jetzt schon. Wie du sagst, wenn wir heute starten würden, ich meine, du hast es vorhin gesagt, würden wir es wahrscheinlich anders machen. Oder sehr sicher würden wir es anders machen, andere Beispiele bringen, andere Schwerpunkte setzen. Ja, trotzdem, jetzt mit meinem Wissen von heute ist es halt schade, dass wir die Chance vertan haben, wobei das ist natürlich sehr drastisch. Es hat ja alles wunderbar funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, das ist sehr traurig, was du gesagt hast. Also, ich würde sagen, das Niveau, also auch wenn man beim Ton mal an, ich habe nämlich übrigens auch die ersten Folgen als einer meiner 3 Punkte, das heißt, das passt ganz gut zusammen, darüber stimme ich ein, aber ich glaube, das ist egal wie du angefangen hättest. Selbst wenn du dich in ein Studio gesetzt hättest nach den ersten Folgen, nach 3 Jahren hast du trotzdem das Gefühl, oh Gott, das passt nicht. Weil das eine ist ja, die Tonqualität, Gott, die ist immer noch, ich will jetzt niemanden auf die Füße treten, aber wahrscheinlich besser als bei vielen anderen Podcasts am Anfang, weil wir ein richtiges Mikrofon benutzt hatten, etc. Und einfach, dieses, wie du gesagt hast, setz dich mal hin, und wir wissen es ja selber bei Gästen, die das erste Mal da sind, du bist halt ultra nervös, in so ein Ding zu sprechen, du hast das Gefühl, oh Gott, das werde ich jetzt veröffentlichen. Woher soll die Selbstbewusstsein denn da sein? Und deswegen finde ich das gar nicht, also ja, also im Nachhinein würde ich es gerne anders machen, aber es geht ja gar nicht anders. Das ist ja wie wenn du sagst, ich bin jetzt einen Marathon gelaufen und vor 3 Jahren habe ich nicht mehr geschafft, 500 Meter zu laufen. Ja, nee, aber du musstest die 500 Meter am Anfang laufen, weil sonst wärst du den Marathon nie gelaufen. Also ohne die Folge 2 wären wir jetzt nicht bei Folge 157 oder 158 jetzt. Also deswegen, oder anders besser ausgedrückt, wie krass oder wie geil ist das jetzt eigentlich, also, so geht's mir, wenn ich jetzt mit dir spreche hier, da freue ich mich drauf und es ist entspannt und ich kann das locker machen und ich merke selbst, dass zwischendrin habe ich auch gedacht, boah, manchmal drückt er sich doch aus wie ein Volltrottel.
hast du über dich gedacht oder über mich?
Über mich gedacht, genau. Und jetzt, dann lernt man dazu. Man lernt dazu, auch Fragen zu stellen oder uns besser zu strukturieren. Oder wenn wir, ich hatte auch dann, es kommt gleich noch, eine Folge, wo ich gemerkt habe, die Fragen würde ich anders gestellt jetzt oder ich hätte die irgendwie anders strukturiert. Also deswegen, erste Folgen müssen so sein und ich glaube, es passt ja und es ist einfach anders geworden und ein Podcast muss sich halt weiterentwickeln, weil wir können, glaube ich, und gerade am Anfang hatten wir ja keine Gäste geplant. Deswegen ist mit den 30 Minuten noch was anderes, als wenn wir zu zweit sprechen. Und mit Gästen musst du irgendwann über die Stunde gehen, weil wenn du jemanden mal da hast als einen Termin, der sich einen Termin nimmt, der Zeit nimmt, dann nimmst du ihm halt auch eine Stunde her und dann kannst du auch Sachen besprechen, weil dann hast du eine halbe Stunde, geht gar nicht mehr. Und deswegen, ja, ich würde sagen, wir können trotzdem stolz drauf sein, was da am Anfang war, auch wenn man es vielleicht nicht mehr gern anhört, aber es war gut und wir haben daraus gelernt und was, keine Ahnung, was in 3 Jahren dann ist. Kein Plan.
Da schauen wir zurück auf Folge 158 und sagen, oh Gott. Gott. Ja, also das waren bei mir so die erste Folge explizit und dann als zweite, eher schlechtere Folge, die früheren Folgen so in zusammengenommen. Was war denn bei dir, was steht auf deiner Liste?
Also ist nicht schlecht, aber ich habe eine Folge nochmal gehört, die ich so ein bisschen exemplarisch rausziehen wollte. Das war, glaube ich, die Folge 18 mit Alexander Bechtel. Das war, glaube ich, der zweite Gast, den wir hatten. Thema, was ist Geld? Und ich habe es mir noch angehört, inhaltlich auch echt cool. Also wir haben wirklich ganz rudimentär darüber gesprochen, was ist Geld, welche Eigenschaften, also Wertaufbewahrung, Tauschmittel und Recheneinheit. War echt cool, aber da habe ich bemerkt, ich hätte gerne andere Fragen gestellt. Ich hätte irgendwie ein bisschen das Ganze anders aufgebaut möglicherweise. Oder ich hätte auch ein bisschen mehr hinterfragt, weil wir dann noch in die Richtung gingen mit Inflation. Welches Problem hat Inflation? Warum war Inflation vor ein paar Jahren kein Problem? Weil wir, keine Ahnung, 7% Zinsen hatten auf dem Sparbuch. Das würde ich im Nachhinein anders machen, weil ich hatte damals einfach zu wenig Ahnung, zu wenig Wissen über das Thema Geld und was das bedeutet und Inflation. Aber das, wie du auch gesagt hast, ist auch ein Lernprozess. Woher sollte man es denn wissen? Und wir haben so viel gelernt daraus. Und deswegen habe ich mir diese Folge rausgezogen, weil es die zweite war, mit dem ersten Gast auch. Und auch wie wir, jetzt sind wir drin im Flow, wir wissen jetzt, wer die Fragen stellt, wer die nächste Frage stellt. Damals war das so ein bisschen, hat sich überkreuzt teilweise, war nicht ganz angenehm zu hören. Aber hat trotzdem Spaß gemacht und hat damals auch die Grundlagen für viele wahrscheinlich gelegt, zu merken, was sind diese drei Eigenschaften bei Geld überhaupt? Weil wer weiß das denn überhaupt schon? Und hat auch damals echt Spaß gemacht. Das war für mich eine Folge noch dann.
Ja, ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Folge. Ich glaube, es war aber die zweite Folge mit Gast. Ich glaube, die erste war Folge 15 mit dem Fab, genau. Und ich habe dazu noch einen außerdem Kopf vom 21-Podcast. Da hat nämlich der Fab dann, ich glaube, unseren Podcast dort ins Spiel gebracht. Und der Markus, der auch dabei ist bei 21, hat dann gemeint, er hat bisher nur die Folge gehört und die fand er nicht so gut. Freundlich ausgedrückt. Ja, aber so wie du sagst, im Endeffekt, wir mussten uns halt noch finden, wie wir Fragen stellen, dass wir uns nicht ins Wort fallen. Mir geht's auch so. Jetzt würden wir andere Fragen stellen. Jetzt würden wir Aussagen vielleicht auch ein bisschen mehr challengen. Vielleicht würde der Alex jetzt auch andere Aussagen tätigen. Also jetzt auch wieder 2 Jahre weiter. Vielleicht können wir mal einen Folgetermin machen, eine darauf aufbauende oder daran anknüpfende Folge. Zu dem damaligen Zeitpunkt fand ich das Gespräch aber sehr gut. Also ja, ich konnte viel mitnehmen damals.
Genau. Nee, ich meine, das ist ja das Schöne, dass man sieht, man kann, glaube ich, alles lernen, was man machen möchte. Also wenn man am Anfang, du fängst immer an als jemand, der das nicht, wir haben es beide ja nicht gemacht vorher, wir haben nie gesprochen, irgendwie öffentlich. Und man kann aber alles lernen. Also was heißt, ich will ja nicht damit sagen, dass wir jetzt gut sind darin oder sehr gut sind, sondern ich fühle mich einfach anders und besser vorbereitet als damals zum Beispiel. Und das finde ich ja irgendwie, kannst du ja auf alle Lebensbereiche irgendwie ausbreiten, wenn du sagst, ich fange an. Aber wenn ich mal anfange, mit jedem Schritt werde ich besser und werde irgendwie selbstbewusster und wird es mir ein bisschen angenehmer. Und ja, aber finde es dann trotzdem immer noch witzig, diese Folgen von damals nochmal zu hören.
Ja, ist auf jeden Fall lustig. Das ist echt lustig. Ja. Genau, ich bin wieder dran. Also bei mir ist es jetzt dann schon die dritte. Habe ich auch 2 Folgen zusammengenommen, weil wir hatten in Folge 38 und 39 so einen Vergleich von unterschiedlichen Plattformen. Folge 40 war auch noch, habe ich jetzt rausgelassen. Folge 38 war Relay und Folge 39 war die Bison-App. Da haben wir so einen Vergleich gemacht. Und wir hatten damals noch keine Partnerschaft mit Relay, aber ich erinnere mich zumindest so daran, als Relay auf den Markt kam, hieß es oder war es eben relativ schnell so, dass viele sehr euphorisiert waren, wir damals auch. Wir sind auch heute noch sehr davon überzeugt, sonst hätten wir diese Partnerschaft nicht. Und aus dieser Euphorie heraus dann einen Vergleich zu machen mit einer anderen App, finde ich rückblickend vielleicht vom Timing her ein bisschen schlecht, weil wir waren eben von Relay-App von der Relay-App sehr angetan. Wir sind es, wie gesagt, auch heute noch. Aber damit war alles, was, also Bison konnte nur verlieren im Endeffekt. Das ist die Kurzfassung davon. Bison ist auch heute noch eine App, die würde ich, wenn wir Not Your Keys, Not Your Coins, wenn wir das ganz nach oben stellen, kann man einfach nicht sagen, nutzt die Bison-App. Aber das ist halt, da kommen wir gleich, habe ich noch am Ende was, das will ich jetzt nicht vorne wegnehmen, das ist halt unser jetziger Standpunkt. Und ich hatte das Gefühl, rückblickend, wir waren irgendwie, weiß nicht, aus dieser Euphorie heraus, wie gesagt, konnte Bison da eigentlich nicht gewinnen und wir wollten ja einen objektiven Vergleich machen. Ist uns auch trotz allem, finde ich, immer noch gut gelungen, weil wir eben objektive Kriterien aufgespannt haben, über die wir sprechen wollten. Aber es war ein bisschen unfair in der damaligen Situation, finde ich, weil wir das weniger nüchtern gemacht haben, wie wir es heute machen würden. Aber auch das ist eben ein Lernprozess, würde ich sagen. Und was mir besonders aufgefallen ist bei der Folge 39, weiß nicht, ob du es noch weißt, du hast dich geopfert, Zitat, fürs Team und hast den fürs Team und die Zuhörer und Zuhörerinnen hast du dich geopfert und hast den KYC bzw. Verifizierungsprozess über dich ergehen lassen. Irgendwie so haben wir uns ausgedrückt. Und wie gesagt, zu KYC und Non-KYC, das Fass möchte ich jetzt nicht aufmachen. Da können wir auf die, ich weiß gerade nicht mehr, welche Folgennummer, wir blenden es ein oder schreiben es dazu. Aber wir haben eben gesagt, weil du da so lange warten musstest, haben wir diese Verantwortung letztlich Bison zugeschoben. Und natürlich ist es, irgendwo fällt es auf Bison zurück, aber Bison ist selbstverständlich auch damals schon darum bemüht gewesen, dass das schnell und reibungslos läuft. Sie hatten halt einfach nicht mehr Möglichkeiten, sonst hätten sie die gewählt. Und wir haben dann sowas gesagt wie, da muss ich doch alles tun als Unternehmen, dass das reibungslos funktioniert. Das haben sie sicherlich getan, aber wir haben das aus unserer damaligen Sicht eben nicht so wahrgenommen. Und das ist mir eben jetzt, als ich es nochmal gehört habe, ein bisschen negativ aufgefallen. Aber wie gesagt, ich setze es mal in Kontext der Euphorisierung hinsichtlich Relays, dass wir dann im Umkehrschluss eben alles andere nicht so gut gefunden haben. Ja,
ja ich glaube auch. Also es kommt bei mir, glaube ich, auch am Ende noch, dass wir einfach ein bisschen auch, kann man es ausrichten als journalistische Arbeit jetzt schon, dass man sagen, man kann ein bisschen differenzierter das Ganze betrachten, Vor- und Nachteile. Damals war das einfach so ein bisschen aus dem, wie du sagst, so aus dem Elan, aus der Motivation auch noch raus, das anders zu betrachten. Aber ich würde immer noch heute sagen, dass ein Unternehmen den KYC-Prozess so schnell wie möglich bauen sollte, weil wer kommt denn dahin? Der erste Kunde, das ist nicht das Thema heute, aber der erste Kunde, der hinkommt und ich muss damals war richtig lange, ich glaube eine Woche musste ich warten, das ist nicht gut. Und das darf nicht sein. Und das darf aus unternehmerischer Sicht nicht sein. Deshalb würde ich meine Aussage von damals immer noch stehen. Aber du hast völlig recht. Ich meine, so eine objektive Betrachtung ist immer schwer, weil wie du, glaub, gleich darauf zukommen wirst, jeder andere, Bedürfnisse, Anforderungen, Ziele im Leben hat mit Bitcoin. Und da darf man vielleicht nicht ganz so knallhart reinhauen. Aber da kommen wir gleich noch ein bisschen detaillierter dazu.
Ja, im Endeffekt, wie du sagst, wir haben von Anfang an versucht, das objektiv zu halten. Natürlich sind wir begeistert von Bitcoin, sonst würden wir es nicht machen. Ich glaube, das kam jetzt auch sehr deutlich, sehr deutlich raus, dass wir nach wie vor dafür brennen. Aber trotzdem versuchen wir, alles objektiv darzustellen. Und das ist uns, gerade bei dem Vergleich, finde ich jetzt, nicht so gut gelungen, wie wir es heute sehr wahrscheinlich hinkriegen würden. Trotz allem war es okay. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, die Folge sollten wir am besten rausnehmen oder so. Es war nichts Falsches dabei. Aber es war halt alles so ein bisschen gefärbt, hatte ich das Gefühl. So weg von Bison hin zu Relay. Nicht bewusst lenkend, einfach weil das so unser Stand war damals. Genau. Wie ist es bei dir? Was hast du noch auf deiner eher negativ behafteten Liste?
Was ist negativ? Ich sag mal traurig. Traurig in Anführungszeichen.
Macht's nicht besser.
Traurig und auch im Nachhinein ein bisschen, ja, hätte ich auch gern anders gemacht. 51.
Was war das?
René Pickard.
Die Lightning. Erste Folge, wo ich nicht dabei war. Genau, Lehrer Lightning. Genau.
Deswegen verdammt traurig. Weil es die erste Folge war, die ich alleine mit ihm machen musste. Was es machen durfte, besser gesagt. Erstens das, also alleine das erste Mal. Ich war tierisch nervös. Zweitens, ich war nicht zu Hause, nicht in der gewohnten Umgebung. Ich war, glaube ich, bei Freunden zu Hause. Hat das mit der Aufnahme irgendwie alles komplett durcheinander gebracht. Die Tonaufnahme von ihm war nachher schrecklich. Der Inhalt war aber, fand ich, sehr cool. Vielleicht war er für den Moment zu krass schon drin, um Lightning zu erklären. Und er hat, ich war so nervös, er hat mir sogar Rückfragen gestellt während der Folge und ich konnte nicht beantworten. Und das fand ich dann in dem Moment, ich war so fertig danach und so platt. Also die Folge echt cool und er hat es auch echt gut dargestellt, was denn Lightning ist und vielleicht auch ein bisschen zu hoch, aber vielleicht kann man das, wenn man die Folgen jetzt hört, jetzt nochmal zurückhören, weil da schon ein paar coole Sachen dabei waren. Aber damals war das im Nachhinein, ich dachte, oh Gott, das war so anstrengend und so schwierig und die hätte ich gerne jetzt nochmal gemacht zum Beispiel. Aber so war es halt, du warst leider nicht mehr dabei dann, und aber du bist jetzt wieder hier, das ist halt das Schöne. Genau, und das war für mich so im Nachhinein die anstrengendste und verrückteste Folge, die ich gemacht habe bis jetzt.
Verstehe ich, dass du sie so beurteilst, aber es ist auch gleichzeitig die einzige Folge, wo wir von dem YouTube-Kanal Finanzfluss auf YouTube einen Kommentar bekommen haben. Stimmt. Und er meinte stark.
Stimmt.
Ich glaube, er hat geschrieben stark. Ja. Das hat mich damals gefreut, freut mich heute noch, weil es eben zeigt, welchen Stellenwert Bitcoin eben hat in der, ich sag mal, zumindest Finanz-Community. Also, dass es da schon so weit verbreitet ist, dass jemand wie sich eben der, wie Thomas von Finanzfluss dann doch damit auch auseinandersetzt. Mit Lightning. Nicht nur mit Bitcoin, sondern auch mit Lightning zum damaligen Zeitpunkt. Aber ich verstehe das, dass du es jetzt gerne anders machen würdest. Aber ich fand die Folge trotzdem gut. Und dass du auf eine Frage nicht antworten konntest, macht dich ja menschlich. Also alles gut.
Ja, vor allem in dem Moment, weil du bist ja immer, du weißt es ja selber, du stellst die Frage und bist null darauf eingerichtet, dass du eine Rückfrage bekommst, die du plötzlich beantworten musst. Und ja, so ist es halt. Und wäre es jetzt wahrscheinlich anders, aber war dann damals schon eine Herausforderung auf jeden Fall. Deswegen war das so meine, nicht negativ eigentlich, sondern einfach nur für mich so im Nachhinein, da war ich einfach platt danach und da war es dann auch gut.
Ja. Genau. Ja, war auch eine krasse Umstellung. Ich meine, wir haben das ein Jahr lang zu zweit gemacht, auf einmal warst du allein da. Dann ist es ja so, dass Bitcoin ist nach wie vor eher bei uns Thema als Lightning. Der René ist umgekehrt jemand, der brutal tief in Lightning steckt und da ist er, also ist er schon fast eine Koryphäe auf dem Gebiet.
Auf jeden
ist
Fall.
Ja krass, was er alles macht, unfassbar. Also da ist halt nach wie vor, ist da ein gewaltiges Wissensgefälle hinsichtlich Lightning. Also ganz vollkommen nachvollziehbar aus meiner Sicht, dass du rückblickend sagst, hätte man vielleicht ein bisschen anders aufbauen müssen oder können, aber ich fand die Folge gut. Und wie gesagt, der Kommentar gibt dir recht.
Ja. Ich hätte sanfter beginnen können, mit etwas Einfachem vielleicht noch. Das ist ungefähr so, wie wenn du aus der Jugendmannschaft kommst und bei den Herren anfängst, Fußball zu spielen, bei den Profis und fängst gleich bei Manchester City an und gehst da voll rein, anstatt bei, also für alle, die jetzt mit Bitcoin, mit Fußball aus dem Hut haben, also eher so ein leichtes Ankommen und ein bisschen sanfter rein. Aber es war halt damals so und egal. Folge war trotzdem gut, kann man sich auch auf jeden Fall anhören. Und wie gesagt, alle Folgen verlinken wir. Wer da mal Rückblick nochmal reinhören möchte, lohnt sich auf jeden Fall. Und das Schöne bei uns, auch wenn die Folgen 2 Jahre alt sind, wir haben kaum eine Folge gemacht, die zeitlich relevant ist eigentlich. Das sind natürlich mal ein paar Sachen, sind, wo man drüber Dinge spricht, dass jetzt damals Tesla Bitcoin gekauft hat vor 1-2 Jahren. Aber die grundlegenden Sachen sind alle gleich geblieben. Das heißt, man kann die auch rückwirkend ganz entspannt durchhören. Und das finde ich auch, war uns damals auch unser Ziel. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen bis jetzt.
Ja. Nee, auf jeden Fall. Volle Zustimmung. Ich habe gerade überlegt, über richtig aktuelle Themen, also über tagesaktuelle Themen haben wir fast nie gesprochen. Einmal haben wir nach einem relativ großen Preisrücksetzer mal über den Preis gesprochen, aber ansonsten haben wir nie irgendwas Aktuelles thematisiert und auch die Folge, wo wir über den Preis gesprochen haben, haben wir letztlich eher in die Richtung gelenkt, ändert es irgendwas für Bitcoin? Und da sind wir dann auch wieder in dem gewohnten Fahrwasser, sage ich mal, mit der Zeitlosigkeit unserer Folgen.
Wir haben auch Nachrichten schon bekommen, noch eins, die dann geschrieben hatten, es ist cool, im Nachhinein das mal durchzuhören und die Zeit mitzuerleben, weil wir doch 2 Tage darüber gesprochen haben, was Tesla jetzt Bitcoin gekauft, was das bedeutet. Ein Mann, glaube ich, der dann geschrieben hatte, ja, das ist cool, das ist so ein bisschen eine Zeitreise nach hinten. Und das ist ja bei allen anderen Podcasts auch so. Also hat er dann doch noch ein bisschen irgendwas Schönes dabei. Aber es sind keine News-Folgen dabei, also keine Nachrichten, die irgendwie relevant sind, die man nur in dieser Woche hören kann. Deswegen, ist das schon ziemlich entspannt, da zurückwirkend reinzuhören und so machen wir wahrscheinlich auch. Tippe ich jetzt mal weiter.
So ist der Plan. Wie gesagt, ich bin durch mit meinen Folgen, die ich anders machen würde. Hast du da noch eine?
Nee, ich habe auch nur, wie als Hausaufgabe, 3 rausgesucht. Also.
Okay. Sehr gut. Vielleicht kurz vorne reingeschoben. Ich habe es ja vorhin angesprochen, dieses Zeitfenster von 15 bis 30 Minuten. Ich glaube nicht, dass es gehen würde, aber mich würde trotzdem interessieren, ob Zuhörer das anders beurteilen. Also schreibt uns gerne eine E-Mail, schreibt uns gerne einen Kommentar, wie ihr über dieses Format von einer Stunde denkt oder eher 30 Minuten oder 15 Minuten. Also gebt uns gerne da ein bisschen Rückmeldung, wie ihr das eben findet. Und weil du angesprochen hast, wir kriegen manchmal E-Mails, die so eine Zeitreise, das Ganze als Zeitreise wahrnehmen. Einer hat auch mal, ich meine, es war auch ein Mann, gemeint, könntet ihr nicht mal wieder euer Highlight der Woche einführen? Auch hier, wenn wir schon so ein bisschen in der Vergangenheit unterwegs sind. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns gern wissen. Dann können wir da gern darüber nachdenken, das wieder aufzunehmen.
Ja.
Veränderung hinsichtlich Bitcoin in deiner Wahrnehmung. Schieß los. Was hat sich getan?
Oh, das war eine verdammt schwierige Frage, das sich mal durch den Kopf gehen zu lassen, was sich denn verändert hat. Ich glaube, du hast es gerade eben schon ganz angesprochen. Am Anfang fand ich mich sehr, sehr so gehypt, das deutsche Wort, sehr
euphorisiert.
Euphorisiert, so, boah, das ist richtig cool. Und das, glaube ich, ist bei vielen am Anfang wirklich auch so, dass du beschäftigst damit das erste Mal richtig, du liest viel, dann wir durften drüber sprechen. Das heißt, du warst ja auch von dem Podcast richtig noch so angefixt und irgendwie energetisch unterwegs. Und aber was ich jetzt die letzten Monate, würde ich mal sagen, gerade, ich würde sagen, vielleicht seit El Salvador, gefühlt alles ein bisschen kritischer sehe. Also nicht kritisch in der Hinsicht, dass Bitcoin nicht irgendwie was Sinnvolles ist, sondern dass ich das Gefühl habe, man sollte viele Themen, viele Fragen, viele Themenbereiche über Bitcoin kritischer anschauen. Also irgendwelche Sachen, die nicht perfekt sind und nicht alles in den heiligen Himmel loben, sondern Bitcoin ist nicht perfekt und Bitcoin wird auch nicht unsere Welt komplett verändern und Bitcoin wird nicht alle Probleme lösen. Und das mal genau zu betrachten, was es bedeutet, das habe ich jetzt vor allem in den letzten Monaten bemerkt, da mal ein bisschen zurückzuschauen und vor allem, was du gerade eben angesprochen hattest mit dem Thema, dass jeder Mensch etwas andere Ziele hat, dass man nicht alle ausschließen darf. Also natürlich gibt es viele, die sagen, wenn du Bitcoin richtig nutzt, dann musst du Bitcoin am besten auf einer dezentralen Plattform kaufen, ohne einen KYC-Prozess, am besten noch irgendwie das dann mixen, was wir mit dem Oliver damals beschreiben, mit der Geldwäsche-Thema, mixen, dass keiner mehr nachverfolgen kann. Und dann solltest du deinen eigenen Wallet halten und gut, und das war's dann. Und so, nur so nutzt du Bitcoin richtig. Ja, in Anführungszeichen ja, kann man, glaube ich, so argumentieren, aber ich frage mich, wie weit kommt man damit, Menschen Bitcoin so näher zu bringen? Weil du es, glaube ich, mal gesagt hattest, wenn schon jemand auf dich zukommt und sagt, was ist dieses Bitcoin eigentlich, und du erklärst es ein bisschen, er findet es interessant und dann möchte er oder sie Bitcoin kaufen und dann sagst du, halt, nee, stopp. Du kaufst es jetzt bei Robosatz oder Peach und schickst irgendjemand Wildfremden 100 Euro per Revolut am besten noch. Und hast du, glaube ich, gesagt, der hält mich wirklich bescheuert und zahlt sogar noch mehr dafür. Und das habe ich irgendwie gemerkt, dass jeder, auch wenn du selbst es vielleicht anders siehst und vielleicht auch du sagst, das Ziel für dich, für Bitcoin ist ein anderes, du kannst nicht für andere sprechen, weil jeder hat andere Bedürfnisse. Weil wenn jemand Bitcoin eben einen Mehrwert sieht darin, dass er es selbst halten kann, cool, richtig geil. Aber wenn jemand zu dir sagt, ich nutze Bitcoin einfach nur zum Traden, um Geld zu machen, dann hat Bitcoin in dem Moment für ihn einen Use Case, also einen Anwendungsfall. Und dann darfst du ihm das eigentlich nicht absprechen. Du kannst natürlich Argumente liefern und sagen, übrigens, es gibt noch andere Dinge und du kannst mehr damit machen. Aber wenn er das tun möchte, dann ist es halt so. Dann kannst du nichts dagegen tun. Und also die Veränderung habe ich so ein bisschen bemerkt, dass man nicht alles immer so rosig und aufgeblasen und yeah, super, Bitcoin, wir sind morgen, wird Bitcoin die Welt übernehmen und bla. Nein.
Ja, auch wenn wir unterschiedliche Folgen hatten, ist das lustigerweise auch was, was ich an mir festgestellt habe. Also da sind wir uns jetzt, da haben wir mehr oder weniger das Gleiche rausgezogen. Bei mir ist es so, ich will das gar nicht in Abrede stellen, überhaupt nicht. Ich unterschreibe das auch alles, ich stehe da auch fest dahinter und ich bin davon überzeugt, not your keys, not your coins, das ist es. Das ist mit der Mehrwert von Bitcoin. Du brauchst niemand Dritten. Du kannst deine eigene Bank sein, komme, was wolle, das gehört dir, deins, Feierabend. Egal, alles andere ist egal. Aber, und das ist so ein großes Aber und das hat echt, hat lang gedauert bei mir. Das ist halt meine Auffassung und die Auffassung von ganz vielen Bitcoinern. auch, wie gesagt, stelle ich nicht in Abrede, das ist essentiell und wichtig, unfassbar wichtig. Aber es gibt halt Leute, die wollen Bitcoin nicht so sehen, wie wir es sehen. Die sehen Bitcoin eben anders. Die sehen Bitcoin nicht als dieses weltbewegende, alles verändernde Gut, das es eben sein kann. Die sehen einfach nur, ich möchte Euro reinschmeißen und ich möchte mehr Euro rausbekommen. Und ich kann das denen auch nicht in Abrede stellen, dass sie so denken, weil Bitcoin ist halt für alle da. Bitcoin ist für die da, die investieren wollen, die sparen wollen, egal wo. Kann jeder letztlich machen, wie er will. Und da war ich wirklich vor, ich sag mal, 1,5 Jahren noch deutlich besessener fast schon davon, die Leute zu überzeugen, dass es nur diesen einen Weg gibt, der für alle gilt. Und das hat echt lang gedauert. Und gerade so in den letzten 1,5 Jahren habe ich festgestellt, das geht vielleicht auch gar nicht. Weil manche Leute, also man geht ja immer von sich selbst aus, was man sich so zutraut hinsichtlich Eigenverantwortung. Traue ich mir das zu? Ja. Traust du dir das zu? Auch klar, kein Thema. Alle in Innsbruck wahrscheinlich, die dabei waren, natürlich. Aber das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Bevölkerung. Es gibt so viele Menschen, und das war mir lang nicht klar, die einfach extrem schnell überfordert sind. Die sind überfordert davon, einen Brief aufzumachen. Die sind überfordert davon, eine Frist im Auge zu behalten, egal ob das eine gerichtliche Frist ist oder nur die Frist, eine Kündigungsfrist für deinen Handyvertrag. Das ist unfassbar. Unfassbar, wie schnell manche Leute überfordert sind. Und so Leuten, also ja, auch wenn ich das ein bisschen überspitzt dargestellt habe oder mich ein bisschen in Rage geredet habe, aber bei so Leuten da dann zu sagen, hey, euer Vermögen liegt allein in eurer Verantwortung, es gibt viele Leute, die wollen das einfach nicht. Sie können es vielleicht nicht, aber sie wollen es nicht. Und die Leute, für die ist Bitcoin auch da, und da muss man halt gucken, wo man bleibt. Ich würde es nie so machen, ich würde es nie so jemand empfehlen, aber ich kann den Leuten nicht verbieten, Bitcoin in Fremdverwahrung zu geben, wenn sie es machen wollen. Und das ist was, da, wie gesagt, auch hier der Vergleich von Relay und Bison früher, das habe ich damals eben noch nicht so differenziert sehen können, und jetzt sehe ich es eben differenzierter. Also, dass ich weiß, für mich weiß ich, wie der richtige Weg ist. So war auch der angedachte Weg. Aber wenn jemand das anders zieht oder für sich sagt, ist doch alles schön und gut, was damals war, ich will es aber trotzdem anders machen, ich möchte so eine bankifizierte Bitcoin-Version, dann soll er oder sie es tun. Liegt letztlich nicht bei mir.
Ja, ich finde es, also ich glaube, man muss rausstellen, dass wir jetzt nicht sagen, man sollte das jetzt machen. Das hast du ja auch
getan. Nein, gar nicht.
Also überhaupt nicht. Ja. Also deshalb sprechen wir ja auch darüber. Wir sprechen in so vielen Folgen, haben wir darüber gesprochen, bitte haltet eure Bitcoin selbst, passt auf die privaten Schlüssel auf, was, warum, weshalb, welche Vor- und Nachteile es gibt. Und das finde ich das Wichtige, wie du gesagt hast, ich würde niemanden dazu zwingen. Also ich würde sagen, du, aber was ich machen würde, Argumente darlegen und die Aufklärung betreiben. Und ich glaube, das versuchen wir im Podcast ja zu tun, zu sagen, du kannst gerne bei Bison kaufen, du kannst ihn gerne einen KYC-Prozess machen, du kannst gerne deine Bitcoin dann lagern, aber das bedeutet, du hast den Vorteil möglicherweise, weil du sagst, boah, ich habe keine Eigenverantwortung, aber jetzt kommst, du hast den Nachteil. Also, wie so auf einem bisschen auf einem Silbertablett zu belegen, hier hast du Vor- und hier hast du Nachteil, also Pro und Contra, aber entscheiden musst du selber.
Ja.
Das ist, glaube ich, das Wichtige.
Diese Eigenverantwortung, die halt jeder hat, und genauso eigenverantwortlich, wie wir sagen, wir entscheiden uns dafür, dass wir es selbst machen, mit allen Konsequenzen. Genauso eigenverantwortlich entscheidet sich halt vielleicht jemand anders, dass er es anders macht, falsch macht, in Anführungszeichen.
Genau, und ich finde es interessant, man spricht bei Bitcoin häufig darüber, dass sie alle auf sich achten und keiner ja auch, wir sind nicht sogar in der österreichischen Schule in die Richtung, dass wir nicht bestimmen können, welche Menschen wie sich entscheiden. Und das ist ja bei dem Thema Aufbewahrung genauso, weil jeder hat eigene Bedürfnisse, jeder hat eigene Ziele im Leben. Und wenn eben in diesem Moment das Ziel einfach ist, oder besser gesagt, wenn es in dem Moment schlechter für ihn ist, die Bitcoin selbst aufzubewahren, weil er traden möchte oder weil er morgen ein Haus kaufen möchte, oder wie wir es gesagt hatten, wenn du ein Haus kaufen möchtest in ein paar Jahren, ob du dann KYC-frei Bitcoin kaufen möchtest, weiß ich nicht, weil du vielleicht nachher Probleme im Notar bekommst mit dem Nachweis, wo das Geld herkommt. Dann darf ich dem nicht sagen, es ist falsch, weil für seine Verhältnisse, für seine Bedürfnisse ist es genau richtig. Und das habe ich irgendwie die letzten Monate, irgendwie ist es so ein bisschen in den Kopf reingekommen. Ja, falsch in Anführungszeichen gibt es nicht, aber was man machen sollte, man sollte die Aufklärung betreiben. Man sollte so viele mögliche Informationen bereitstellen und sagen, gerade Leute, die frisch dazukommen, sagen, hey, so sieht's aus, wenn du das machst, passiert genau das, wenn du das machst, passiert das. Und das könnte in Zukunft passieren. Und dann sollte man jeder selber entscheiden, wo in welche Richtung es geht. Und nicht dieses auf den Hammer draufhauen und sagen, so, du machst es jetzt genau so, weil wenn du es nicht so machst, dann machst du es falsch und dann kannst du es auch gleich lassen. Und das hat doch noch nie in dem Leben überhaupt irgendwo geholfen. Und ja, das ist mir noch so ein bisschen im Kopf hängen geblieben. Und da ist es eine völlig andere Sichtweise als vor 2,5 Jahren, 2 Jahren.
Ja, aber also nur, dass wir halt nicht falsch verstanden werden. Uns geht es nicht darum zu sagen, kauft jetzt irgendwo Bitcoin und lasst Bitcoin auf der Plattform liegen. Auf gar keinen Fall. Es geht eher darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass unterschiedliche Situationen für Leute bestehen und Leute mit unterschiedlichen Motiven an Bitcoin rangehen und dann machen unterschiedliche Sachen mehr Sinn oder weniger Sinn. Nur darum geht's. Und das ist was, das sehe ich heute eben irgendwie mit ein bisschen mehr Abstand, als ich es noch vor 1,5, 2 Jahren getan habe. Genau, ist mir eben aufgefallen.
Ja. Und ich bin auch guter Hoffnung, dass diese Argumente und Vorteile, wie du gemeint hast, von Bitcoin, diese Selbstverwahrung, die ich ja nur bei Bitcoin eigentlich richtig tun kann, und das Thema, dass es nicht inflationiert werden kann, also es kann keiner mehr Bitcoin herstellen, dass das automatisch irgendwann als Argument ausreicht, dass viele Menschen sich dafür entscheiden werden, oh, wenn das so ist, dann nutze ich es doch wirklich selber, weil es einfacher wird, weil es einfach einen Vorteil hat. Und ich glaube, das hat dann auch nichts mehr damit zu tun, dass ich Bitcoin richtig verstanden habe, sondern es geht eher darum, dass ich einfach so am Rande merke, keine Ahnung, meine Fiat-Währung, die ich jetzt in der Hand habe, ob das der Euro ist oder in Südamerika irgendwas, die ist so, hat so eine Inflation, das heißt, und auf der anderen Seite ist Bitcoin, das irgendwie so stabil und da hält der Preis sich und das kann mir jetzt nicht wegnehmen, dass die Leute es irgendwie so automatisch machen werden. Darauf hoffe ich, dass sie einfach, ja, so unbewusst dahin geleitet werden und dass einfach Bitcoin diese große Anziehungskraft hat durch diese Eigenschaften, die es sonst bei einer Bank es nicht gibt, die bei einer normalen Aktien es nicht gibt. Und das hat dann nichts mehr damit zu tun, dass ich jemand draufprügelt und sagt, du musst es jetzt machen, sondern dass die Menschen selber draufkommen. Und ich glaube, wie bei allem im Leben, wenn du etwas selbst verstehst und merkst, okay, da ist ein Vorteil dahinter, dann machst du es auch viel lieber und schneller, als wenn du einer immer drückt von hinten und sagt, musst du machen, sondern ja. Und da hoffe ich mal, dass es in die Richtung gehen wird. Aber auch da, wir sind noch richtig weit entfernt davon.
Ja, ich hoffe, dass sich die Erkenntnis einfach durchsetzt, aber wir können halt niemanden dazu zwingen. Aber man sieht ja jetzt an FTX zum Beispiel, wie viel Geld da verbrannt wurde von Leuten, die einfach ihre Coins nicht auf einem eigenen Wallet hatten. Aber das ist halt ein Lernprozess und manche glauben das einfach, andere müssen es eben so erfahren, sich selbst die Finger verbrennen und dann werden sie es anders machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand Geld verliert und jetzt sagt, ich bleibe in Bitcoin, also entweder ich gehe ganz raus oder zweite Alternative, ich bleibe in Bitcoin und da kann ich mir nicht vorstellen, okay, jetzt lasse ich sie halt irgendwo anders liegen. Also da muss, ja, hoffe ich doch zumindest, irgendeinen Lernprozess einsetzen. Und zwar ein anderer Kontext, aber der Julian hat in der letzten Folge auf deine Frage, wann denn diese Implementierung kommt, dass man unmittelbar auf beispielsweise die Bitbox seine Bitcoin kaufen kann, gesagt, ja, das wollt ihr. Aber das wollen halt lang nicht alle. Und da, das war auch wieder so ein Erkenntnisgewinn. Ah, okay, wo stehen wir eigentlich? Wo nehmen wir uns selbst wahr, was die Verbreitung Bitcoins angeht? Und wo sind wir tatsächlich? Und das ist ja was wir schon sehr, sehr lange uns wünschen würden von der Relay-App. Aber obwohl wir uns das schon sehr lange wünschen, ist es ja immer noch nicht da. Nicht, weil wir ignoriert werden, sondern weil es einfach ganz arg wenig Leute fordern bis jetzt. Und also so diese Standortbestimmung in der Verbreitung Bitcoins gelingt uns jetzt besser, glaube ich, als vor 1,5, 2 Jahren. Und ich bin mal gespannt, was wir in 1,5, 2 Jahren zur heutigen Folge sagen.
Ja, ich auch. Nee, da kann ich dir nur zustimmen. Es tut, glaube ich, auch ganz gut, mal so ein bisschen den Schritt rauszunehmen und auch gerade so Leute wie Julian mal zu fragen, wie sie das denn sehen, weil sie ja wirklich die Neueinsteiger dabei haben, die dazukommen und was denn die eigentlich wollen und dann zu merken, aus ihrer Sicht, die brauchen was anderes derzeit. Und das tut, glaube ich, auch an sich ganz gut, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt und zu sagen, wenn ich mich jeden Tag mit Bitcoin fixiere, darauf fokussiere, dann sehe ich vielleicht außenrum auch gar nicht mehr, welche Probleme denn so Menschen haben. Auch mit der Aufbewahrung zum Beispiel, die du gerade eben angesprochen hast. Aber da haben wir auch schon Folgen drüber gemacht. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr weiter reden, weil sonst können wir noch mal 3 Stunden reden. Aber wir haben Geburtstag, theoretisch können wir weiterreden.
Ja, wir haben ja sowieso schon deutlich überzogen. Ich bin das losgeworden im Großen und Ganzen, was ich loswerden wollte. Wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, war eine interessante Folge, hat Spaß gemacht, war eine etwas andere Folge, aber einmal im Jahr sei es uns vergönnt, eine etwas andere Folge zu machen.
Am Geburtstag davon machen, was man will.
Genau.
Nee, ich bin auch durch und ich würde sagen, vielen Dank für die letzten 3 Jahre an dich auch.
Oh, kann ich nur zurückgeben, hier, ich ziehe meinen Hut. Genau.
Und ich hoffe, dass wir uns dann, ja, in der Woche sehen wir uns auf jeden Fall wieder, neue Folge, aber dann Jawohl. Im Jahr hast du hoffentlich die 4 hinten drin dann stehen und dann schauen wir zurück, was in dem Jahr mit Bitcoin und mit uns insgesamt passiert ist und wo das Ganze im Podcast hingeht und ja, deswegen vielen Dank und vielen Dank an alle, die zugehört haben, die zugeschaut haben und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Genau, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.